erwähnen. Der Anlass unseres Gespräches ist der Wechsel im Fraktionsvorsitz. Die Frau Finger hat sich ja für viele überraschend sehr schnell entschieden, den Fraktionsvorsitz und damit auch den Ratsmandat zurückzugeben. Dafür ist ja der Dahlmanns nachgerückt in den Rat. Wie automatisch war es, dass Sie als Vertreter auch gleichzeitig jetzt den Vorsitz übernehmen? War das über längere Zeit schon mal erkennbar? Oder?
Also einen Automatismus gibt es da sicher nicht. Für mich kam das jetzt nicht überraschend, weil natürlich so eine Geschichte auch eine Vorbereitung bedarf. Frau Finger hatte im internen Kreis schon zu Beginn der Ratsperiode erklärt, dass sie irgendwann im Laufe circa Mitte der Ratsperiode gedenkt, sich zurückzuziehen. Bin deswegen seit gut 6 Monaten auch schon in die Gesprächskreise einbezogen worden, als sich das dann so abzeichnete, weil ich ja auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender war. Insofern hat das zunächst mal keinen gewundert, weil ja die Kollegen von Grünen zum Beispiel auch mal zu zweit auftreten. Insofern haben wir das so gehandhabt, sodass ich ein bisschen Vorlauf hatte, um mich schon an die Prozesse und die Dinge, die Abläufe zu gewöhnen oder die kennenzulernen. Und dann ist es dann ja irgendwann von ihr öffentlich gemacht worden und dann haben wir das geregelt. Trotzdem muss ich natürlich gewählt werden und das ist auch erfolgt. Das haben wir vor 1,5 Wochen gemacht mit der dann neuen Ratsfraktion. Also damals durfte zu dem Zeitpunkt noch nicht mitwählen, weil er ja noch nicht Ratsmitglied war, aber die anderen Kollegen haben mich dann halt gewählt. Seit 1.8. ist es jetzt formal auch so in Kraft.
Die Fraktion, besteht die denn nur aus den Ratsmitgliedern, Ihre Fraktion, oder sind die anderen Vertreter in den Ausschüssen auch mit Fraktionen?
Ja, also wir haben, unterscheiden da, es gibt die Ratsfraktion, das sind in der Tat nur die Ratsmitglieder und die wählen auch ihren Vorsitzenden. Alles andere, was wir miteinander besprechen, machen wir in der erweiterten Ratsfraktion. Da sind dann alle die Kollegen, die Sie gerade genannt haben, in den Ausschüssen, aber auch die, die nicht unbedingt in der Funktion sind, aber sich aktiv einbringen, auch in der Sacharbeit, weil sie irgendwo Stellvertreter sind, die also zur Fraktion dann formal auch gehören. Das sind so 25, 30 Leute und die treffen sich auch montags in der Regel und da wird in dem Kreis werden auch alle Entscheidungen vorbesprochen und vorbereitet.
Gibt es denn Punkte, die also wirklich nur der Ratsfraktion vorbehalten sind in der Entscheidung bei Ihnen?
Also formal hat sicher die Ratsfraktion immer das letzte Wort, aber in einem politischen und demokratischen Gremium kommt man ja zu einer Meinungsbildung gemeinschaftlich. Und sonst, was wirklich jetzt der Ratsfraktion vorbehalten ist, ist zum Beispiel die Wahl halt des Vorsitzenden. Ansonsten würde mir jetzt nicht viel einfallen, was diese Ausschließlichkeit da beinhaltet. Also wir versuchen, die Fraktionsarbeit möglichst breit aufzustellen, möglichst viele Kollegen auch in Verantwortung zu nehmen und auch mitzunehmen. Wenn die Sprecher in den Ausschüssen sind, dann müssen die auch ihre Tagesordnungspunkte vorbereiten und vorbesprechen. Und das geschieht halt in unseren montäglichen Fraktionssitzungen.
Sie waren ja bis zur Kommunalwahl 2020 eher zurückhaltend in der kommunalpolitischen Tätigkeit, oder ist das der falsche Eindruck gewesen?
Ja, ich bin ja von 2009 bis 2014 schon mal Ratsmitglied gewesen, habe mich in der Zeit dazwischen bin dann auch nicht mehr angetreten, weil ich mich auf meine berufliche Entwicklung ein bisschen fokussiert habe, habe dann nur noch in Anführungszeichen West gemacht, war ja eine Bezirksvertretung da. Und ansonsten sicher auch bei den Sitzungen dabei, aber nicht so in erster Reihe. Mit Beginn dieser Ratsperiode habe ich mich dann entschlossen, wieder aktiver zu werden, mich deswegen auch um Mandat bemüht.
Wie würden Sie sich kommunalpolitisch oder politisch einordnen, abgesehen von Liberalität?
Ich denke, so wie FDP auch grundsätzlich positioniert ist, und deswegen bin ich ja auch schon über 20 Jahre hier aktiv, also da gibt es eine hohe Deckungsgleichheit, dass wir uns gut in der Mitte sehen, ohne direkt zu sehr radikale Positionen auch zu vertreten. Mhm. Sicher kann man klare Meinungen haben zu verschiedenen Punkten, aber tendenziell versuchen wir uns ja, ich sag mal, zu allen Gruppen auszurichten und für alle was zu tun, also klassisch in der Mitte.
Mhm. Hat man Sie überreden müssen, den Vorsitz zu übernehmen, oder was ist Ihre Motivation?
Also es ist zum einen eine tolle Aufgabe mit viel Verantwortung, die einen nochmal fordert. Dadurch, dass wir jetzt Zeiten durchleben, die nicht normal sind, aber vielleicht zunehmend ja normal werden. Also durch Corona hat sich zum Beispiel die Möglichkeit eröffnet, dass ich 2 oder 3 Tage die Woche von zu Hause aus arbeiten kann. Und dann ist man natürlich viel flexibler, auch was Termine angeht und was auch solche Dinge angeht, sodass ich mich auch in der Lage sehe, den Job auch vernünftig zu machen und die Zeit dafür auch aufbringen zu können, die man braucht. Und ansonsten, ich bin da so reingewachsen sicher, auch jetzt über die Stellvertreterfunktion. Und überredet hat man mich nicht. Ich habe mich aber auch nicht danach gedrängt, das hat sich einfach so ergeben.
Sie sprachen, dass Sie jetzt 3 Tage in der Woche Homeoffice machen können.
2 oder 3.
2 oder 3. Wo kann ich Ihre berufliche Ausrichtung einordnen? Machen Sie?
Also ich bin Sparkassenbetriebswirt, arbeite bei einer großen Sparkasse, demnächst ab 31.08. sehr großen Sparkasse in Westfalen.
In Westfalen?
In Hagen. Da entsteht jetzt eine Sparkasse aus einer Fusion, die dann ein bisschen größer ist als die Stadtsparkasse hier. Also ein Haus mit 700 Mitarbeitern ungefähr und 6,5 Milliarden Bilanz, um das mal so einzuordnen. Und ich bin da seit einem Jahr Beauftragter für Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
Mhm. Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das ist ein Riesenspektrum.
Ja.
Was bedeutet das denn?
Deswegen ist da auch eine Funktion für geschaffen worden, weil man auch aufsichtsrechtlich in den Kreditinstituten da erheblich gefordert wird. Also die Digitalisierung ist sicher ein Thema, was aufgrund der gesamten Entwicklung der Prozesse einhergeht. Es gibt aber auch eine Schnittstelle ja zur Nachhaltigkeit, wenn man mal über elektronischen Briefversand oder sowas nachdenkt, dann bin ich sehr schnell auch beim Thema Nachhaltigkeit. Und wenn Sie die Regelungen der EU hören, was Taxonomie angeht, dann stehen Banken da besonders im Fokus. Und insofern gehört es dazu, jetzt den gesamten Geschäftsbetrieb darauf auszurichten und die Dinge aufsichtsrechtlich konform abzubilden, aber auch aus Überzeugung. So, und das ist nichts, was man nebenher machen kann. Und deswegen ist so eine Funktion geschaffen worden. Und da ich bisher mich immer im Bereich digitales Banking bewegt habe, die letzten 10 Jahre, auch so Dinge wie Videoberatungen aufgebaut habe für die Bank oder die Sparkasse, war das jetzt irgendwie schlüssig, dass ich da in diesem Bereich auch reingerutscht bin.
Ist das eine Stabsfunktion?
Ja.
Also keine Abteilung?
Nee, bin jetzt in der Stabsfunktion, sozusagen freischaffender Künstler, direkt der Geschäftsleitung zugeordnet, damit ich mich auch frei bewegen kann, dass die Dinge haben und das entsprechende Backing auch habe, um die Dinge auf den Weg bringen zu können. Davor war ich Abteilungsleiter für Marketing, für Vertriebssteuerung, fürs Kundendialogcenter. Also ich habe in der Spitze bis 30 Mitarbeiter geführt, mit mehreren Gruppenleitern. Also habe auch ein bisschen Führungserfahrung.
Die können Sie ja natürlich hier auch einbringen.
Klar. Am Ende ist das auch eine Führungsposition und das schadet nicht. Ja.
Sehen Sie sich als neuen Besen?
Ach, dazu bin ich schon zu lange dabei. Also ich bin ein alter Besen, ja, aber ich komme noch gut in die Ecken, sagen wir mal so. Ich kenne die Leute alle, die meisten alle schon sehr lange, weiß um die Stärken und muss das jetzt natürlich vielleicht mit ein bisschen anderen Zungenschlag, jeder hat ja seinen eigenen Stil, aber es geht nur im Team und deswegen wird das die Hauptherausforderung sein, das zu tun. Ich erfahre aber sehr viel Zuspruch aus der Fraktion. Insofern bin ich erstmal guter Dinge, dass das gelingen wird.
Beim Thema Team fällt mir Ampel ein. Warum eigentlich? Das war eine rhetorische Frage.
Ich habe ja auch nicht geantwortet.
Wie sehen Sie denn jetzt die Rolle der FDP in der Ampel? Es gab ja schon mal eine Ampel.
Da war ich im Übrigen auch im Rat, da war ich auch beteiligt.
Die ist ja gescheitert an der Bibliothek, an dem Neubau der Bibliothek. Wenn Sie damals schon dabei waren, was hat sich denn in der Zusammenarbeit zwischen den drei Ampelpartnern gegenüber früher verändert?
Ich glaube, eine ganze Menge. Das ist 10 Jahre her. Ich glaube, der Politikstil hat sich verändert. Nicht unbedingt die Positionen. Grüne Themen waren immer schon grüne Themen und ich sag mal, die Sozialausrichtung der SPD war auch schon immer da. Also insofern ist das nicht neu. Aber wie man mit den Themen umgeht, wie man miteinander umgeht, das ist etwas anders, als ich das erinnere aus der vorigen Ampel. Wir haben gerade was die Fraktionsvorsitzenden angeht, einen sehr engen Austausch, einen sehr vertraulichen Austausch, eine gute Zusammenarbeit mit dem OB, sodass ich das jetzt vom Grundsatz her nicht als problematisch einordne. Es gibt natürlich immer mal Themen, die schwieriger sind als andere, und da muss man dann halt in die Bild, wie man so schön sagt, und dann zu gucken, wo ist eine Kompromisslinie. Das ist nicht immer einfach, das sehen wir jetzt gerade auch an den aktuellen Themen. Was jetzt hier Gewerbeflächen angeht, das ist eine sehr intensive Diskussion, die wir da gerade führen. Aber das passiert alles auf Augenhöhe. Und das ist auch wichtig, auch für eine solche Konstellation, dass nicht einer versucht, alles durchzusetzen und die anderen wegzubeißen, sondern das geht nur, wenn jeder auch einen Teil vom Kuchen kriegt sozusagen, aber auch dem anderen mal ein Stück gönnt. Die grundsätzlichen Anteile an der Ampel, die haben wir ja im Vorfeld verhandelt, was die Funktionen angeht, was die Themen angeht, reden wir auf Augenhöhe.
Gut, jetzt hatten Sie schon Gewerbeflächen genannt. Wenn man...
Das hätten Sie es ja angesprochen.
Das wäre mit Sicherheit geschehen, ja. Wenn wir unterstellen, dass die Bauern in Sassarath nicht bereit sind für ein Gewerbegebiet, was da angedacht war, ihr Land zu verkaufen, dann wird ja jetzt wieder heftig über JHQ debattiert. Und auch da gibt es ja einen anderen Eigentümer als die Stadt, ohne jetzt da von Ihnen irgendwelche Geheimnisse herauskitzeln zu wollen, wo ich natürlich für dankbar wäre. Wie ist denn da der Stand der Dinge, JHQ und Gewerbe? Denn es gab ja da nun diverse weiße Ritter, die dann irgendwann mal das große Rad drehen wollten. Wie ist denn da der Stand der Dinge, Gewerbeflächen, jetzt mal konkret JHQ und dann vielleicht auch später dann noch allgemein?
Also im Moment gibt es eine Untersuchung, die Verwaltung beauftragt hat, um zu überprüfen, was im JHQ möglich ist. So, das muss man jetzt erstmal abwarten.
Aber das gab es ja auch schon mal.
Ja, das gab es auch schon mal, ja. Das wird aber jetzt aktuell nochmal aufgrund der Situation auch nochmal jetzt überprüft. Auch um zu sehen, was sind Renaturierungsflächen, welche Flächen sind schon versiegelt, in welchem Zustand sind die. Wir reden da über eine Größenordnung von 50, 55, 58 Hektar. Also das löst nicht das Problem der Gesamtstadt, was Gewerbeflächen angeht, wenn es überhaupt dazu kommt. Und man muss jetzt auch mal schauen, welche Flächen müssen renaturiert werden. Was bleibt dann über, was ist da möglich? Verkehrsanbindung ist, denke ich, okay. Kann man herstellen. Alles andere muss man sehen. Also das ist erstmal offen. Wir wollen auch, oder wir als Partei wollen uns das sehr genau anschauen, um halt auch alle Optionen auf dem Tisch zu haben, bevor man Beschlüsse fasst. Es gibt ja noch die Trabrennbahn als potenzielles Gewerbegebiet. Ist auch nicht ganz einfach, wegen der
Grundwassergeschichte,
wegen der Schnittstellen auch zu den Nachbarkommunen. So, aber wir müssen natürlich schauen, und das ist eine klare FDP-Position, dass wir auch was für die Wirtschaft tun, dass wir Gewerbeflächen entwickeln und anbieten können. Jetzt kann man Sasserath, man kann ja die Landwirte nicht zwingen, also könnte man schon über Enteignungsverfahren, aber das will ja keiner, tut ja keiner. Jetzt weiß man nicht, wie viele sind es denn, die nicht verkaufen wollen und ist das eine Preistreiberei, auch solche Dinge hört man. Da ist, glaube ich, im Moment nicht die Situation, das weiter zu verfolgen, hartnäckig, aber der Rahmen ist ja geschaffen. Gleiche Situation wie Mackenstein, also Hart-Viersen. Mhm. Da ist auch der Rahmenplan aufgestellt, aber die Landwirte wollen auch nicht verkaufen.
Thema ist ja auch, scheint ja auch durch zu sein. Zumindest was auf der Gladbacher Seite.
Am Ende müssen halt die Grundstücke irgendwo herkommen. So, ob die BIMA dann im HAKU sich auf, ist ja auch kein einfacher Gesprächspartner, wie wir an verschiedenen Stellen schon gelernt haben. Ja, also das ist natürlich kein schönes Thema, aber wir müssen, wollen zu einer Lösung kommen, die alle Belange berücksichtigt. Also wir können uns vorstellen, natürlich bestimmte Dinge zu renaturieren, aber wir müssen an irgendwelchen Stellen auch Flächen anbieten können. Dazu gehört auch nochmal, in den Bestand zu gucken, wo haben wir Brachen, wo haben wir schon Gewerbeflächen, was geht da noch? Also sind da viele Parkplätze zum Beispiel, die ja Unternehmen gerne mit dazu kaufen, damit sie selber eine Vergrößerungsoption haben. Kann man da noch was machen? Kann man in die Höhe bauen? Auch eine Idee. Ja, einfach sozusagen ein zweigeschossiges Gewerbegebiet bauen, dann kriege ich ja deutlich mehr unter, als wenn ich in der Regel ja so Flachbauten da habe. Also viele, viele Gedanken, die da noch zusammenzutragen sind. Das wird sich sicher nicht heute Morgen lösen lassen, aber wir wollen auf jeden Fall das auch als ein Kernthema der FDP sicher weiter sehen und begleiten und treiben.
Das heißt also auch Aufbau von Supermärkten, die schon existieren, als Büroflächen oder Wohnflächen dann auch?
Das muss natürlich alles verträglich sein. Ich kann jetzt nicht im Dach eines Supermarktes noch irgendwie einen eisenverarbeitenden Betrieb ansiedeln. Ne? Aber wenn es irgendwie zusammenpasst oder da noch Büroflächen möglich sind, ja, auch da ist man natürlich, man hat bestehende Eigentumsverhältnisse, muss ja gucken, aber wir wollen erstmal Ideen entwickeln, was zur Verfügung steht. Und vielleicht gibt es auch Flächen, die im Moment brach liegen, wo man sagt, da ist es wirklich schlauer, die zu renaturieren, um eine grüne Insel in der Stadt zu schaffen oder so. Auch das, also es ist ja ein Gesamtbild. Und das fehlt mir im Moment so ein bisschen in der Betrachtung. Da wird dann sofort rumgeschrien und es gibt nur 100% Lösungen. Alles muss renaturiert werden, so wichtig das ist. Aber irgendwo muss ja auch Geld verdient werden und irgendwo müssen die Punkte ja auch herkommen. Und deswegen, glaube ich, muss man da zu einem ausgewogenen Ergebnis kommen und das wird, so wie es im Moment aussieht, noch einen Moment brauchen.
Moment ist jetzt vorbei.
Ja.
Was heißt für Sie dann in dem Fall Zeitschiene?
Ich kann das zeitlich nicht einordnen. Also wir werden sicher im Herbst einen Bericht haben dazu und dann wird man sehen, wo man steht.
Mhm. Gibt es denn Verhandlungen schon mit der BIMA seitens der Verwaltung?
Das weiß ich nicht. Das ist auch Sache der Verwaltung, das ist uns noch nicht kommuniziert. Mhm. Auch da wäre ja sicher die richtige Reihenfolge, erstmal zu gucken, was geht und was man sich vorstellen kann, um dann zu sagen, die Ecke brauchen wir und die nicht. Die Flächen sind ja teilweise auch verpachtet und so, das ist ja alles komplex. Ja, von daher,
ja. Bei der Zeitschiene sind wir dann sehr schnell beim Rathaus. Nämlich dem sogenannten Zukunftsrathaus oder Rathaus der Zukunft.
Rathaus der Zukunft, das ist genannt worden.
Da gab es ja Positionen vor der Kommunalwahl. Welche Position hatte die FDP damals?
Die wir immer noch haben, dass wir sagen, man kann das machen, aber nur dann, wenn das nachweislich und belastbar wirtschaftlich die bessere Option ist. Das wollen wir vernünftig belegt haben. Dazu gibt es jetzt Untersuchungen, gibt jetzt eine Standortuntersuchung, auch der, ich weiß gar nicht wie viel, zwischen 20 und 30, nageln Sie mich nicht fest, der dezentralen Standorte. Und die sind ja überwiegend in einem Zustand, dass man sagt, da muss dringend was passieren. Also entweder müssen die saniert werden oder die müssen geschlossen werden oder abgerissen werden oder wie auch immer. Und das ist genau die Rechnung, die aufzumachen ist. Und unsere Position vor dem Wahlkampf war, dass wir gesagt haben, wenn man das macht, geht das nur über die Wirtschaftlichkeit. Man kann durchaus die Frage stellen, ob das sinnvoll ist, alles an einem Standort zu konzentrieren in so einer großen Stadt. Und ob es nicht schlauer gewesen wäre, auch in Gladbach noch einen vernünftigen Verwaltungsstandort zu haben, zum Beispiel am Bahnhof, wo sich ja auch seit Horst Westland seit ewigen Zeiten nichts tut.
Na gut, da kriegen wir jetzt 17 neue oder 19 neue Häuser.
Ja, wenn die denn kommen. Ne? Also der Zeitplan ist auch schon mehrfach überholt, glaube ich. Also ich will da jetzt nicht rumrunken. Ja? Also wir werden uns jetzt die vorliegenden Berichte sehr genau anschauen und dann muss es ja auch im Laufe dieses Jahres den formalen Beschluss geben dazu.
Wenn man die Entwicklung verfolgt, der Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, diese ganzen Stufen, dann wurde ja schon im Januar, glaube ich, war es 2021 gesagt, das Rathaus der Zukunft ist wirtschaftlich.
Das ist gesagt worden, ja.
Ja.
Das ist noch nicht belegt.
Ja, aber die Entwicklung zeigt ja, dass von diesem von dieser Begrifflichkeit nicht abgewichen worden ist, seitens der Verwaltung.
Seitens der Verwaltung, ja, das ist richtig.
Und die Veränderungen, die vorgenommen worden sind, finden ja immer auf beiden Seiten statt, wenn man jetzt unter der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung das sieht. Steigen die Baukosten für den Neubau, steigen auch die Baukosten für die Sanierung. Das heißt also, diese Ausnivellierung wird immer zum Vorteil des Rathausneubaus sich entwickeln. So ist jedenfalls die Beobachtung, die man so hat. Was auch festzustellen ist, dass sich im Laufe der Zeit trotzdem, dass die Anzahl der Mitarbeiter, die da ursprünglich rein sollten, es waren ja mal 1900, jetzt sind wir bei 1400 und die sind auch festgeschrieben, dass diese Zahl nie überprüft worden ist. Wenn man dazu nimmt Homeoffice,
genau.
Wenn man dazu nimmt Tätigkeiten außerhalb des Hauses, außerhalb der Verwaltung, dann ist diese 1400 sehr mutig gesagt. Dabei wäre es doch relativ einfach, Dezernate als Führungsebenen zu beauftragen, anhand des Stellenplans, und das ist die einzige wirkliche Zahl, die beschlossen ist, zu sehen, welche Produkte, die Verwaltung spricht ja davon Produkten, denn überhaupt mit in das neue Rathaus kommen. Warum wird das bisher nicht gemacht?
Also wir haben das genau diese Frage vor 3, 4 Sitzungen im Finanzausschuss auch thematisiert. Aus Anlass irgendeiner Vorlage zu dem Vorgang, weil wir auch genau gesagt haben, es ist auch zum Beispiel das von ihm gerade angesprochene Thema Homeoffice in dieser Betrachtung mit zu berücksichtigen. Bisher sind mir nur Kosten, Gegenüberstellungen, Renovierung, Bestand, externe Standorte zu Baukosten, Neubau. Jetzt kommt noch energetische Fragen dazu, natürlich Erdwärme, habe ich kein Gas, okay. Aber die anderen Fragen sind auch noch zu stellen und noch zu beantworten.
Aber die sind ja nicht gestellt worden.
Doch.
Also, das heißt, 1400 würden also dann eventuell sogar noch zu belegen sein.
Also der Stellenplan wird ja jedes Jahr überprüft. Das muss man sicher jetzt nochmal als Grundlage nehmen. Das wird in der Vorbereitung der Beschlussfassung zum Rathaus sicher ein Punkt sein, wo man auch nochmal genau hingucken muss.
Und das strikte Festhalten an dem Baufeld 3, ist das bei Ihnen in der Diskussion gewesen? Denn wenn wir damals von 1900 oder 2000 Mitarbeitern jetzt auf...
Ja, also ist in der Diskussion gewesen, die Verwaltung hat glaubhaft, nachvollziehbar versichert, wenn wir das jetzt nicht machen, müssen wir komplett neu anfangen. Man kann nicht einfach der Baufeld 3 wegfallen lassen, bauen nur 1 und 2, sondern muss das komplett neu ausschreiben, also alles auf Anfang.
Stimmt.
Nochmal 5 Millionen, so ist uns vom Dezernenten so dargestellt worden, auch belegt worden. Ich bin jetzt kein Verwaltungsrechtsexperte, ja. Aber den Gedanken hat man natürlich auch zu sagen, lass doch einfach die Sparkassenflügel da hinten weg, mach da einfach was anderes meinetwegen, wenn ich Sparkassen verkaufen will, kann sie selber machen, im Zweifel. Es gab innerliche Gründe, es gab die Gründe der Geothermie, weil die Sonden da gesetzt werden können, nicht so, als ich, ne, man muss ja immer mit allen Informationen, die man dazu kriegt, arbeiten. Jedenfalls war das Ergebnis, dann haben wir 5 Millionen verballert, wenn wir das machen, und sind 5 Jahre weiter.
Langanhaltendes Thema ist die Frage der Hindenburgstraße. Hindenburgstraße im Sinne von Busverkehr, Berücksichtigung der Menschen, die da nicht draufkommen oder auch nicht mehr runterkommen. Die FDP, die war doch nun, wenn ich mich recht erinnere, in der Vergangenheit vehement für den Erhalt der Zwei-Richtungslinie. Hat sich da was dran geändert?
Vom Grundsatz her nicht. Jetzt haben wir natürlich ein neues Planungskonzept vorgelegt bekommen. Oder eine Ideenskizze, nenne ich es mal, EHEC. So, da sind wir gerade dabei, das für uns nochmal auseinanderzunehmen und mal zu sehen, welche Dinge sind denn richtig und gut. Da sind gute Ansätze dabei und welche Dinge sind für uns nicht akzeptabel. Also wir haben zum Beispiel große Schwierigkeiten mit der Busführung, weil wir glauben, dass die Steinmetzstraße nicht in der Lage ist, das aufzunehmen, neben dem Individualverkehr. Jetzt muss man da mit den Fachleuten nochmal reden. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen dazu und wollen das Thema jetzt, auch weil es eben so eine Querschnittssumme aus vielen Beteiligten ist, jetzt auch nochmal aufnehmen und werden das jetzt sicher in der Fraktion und auch mit den Fachleuten für uns nochmal beraten, um dann zu sagen, was sind denn unsere Erkenntnisse daraus und was sind unsere Positionen, mit denen wir dann in der Ampel zu einer Lösung kommen.
Es wird ja in Aussicht gestellt, dass wenn man die Busse total herausnehmen würde, Klammer auf, Pendelverkehr, Klammer zu, dass dann keine zwei Spuren mehr notwendig seien. Und damit also bessere Aufenthaltsqualität. Werden Sie sich auch damit befassen?
Ich sag mal, die Erschließung ist sicher ein Thema. Eine Bushaltestelle ist immer auch ein Frequenzbringer. Jetzt kann man das sicher anders lösen auch. Müssen wir uns mit beschäftigen, werden wir auch tun. Ich habe ja immer diese Idee, diese so selbstfahrende Elektrobusse, das ist, glaube ich, noch Zukunftsmusik, auch wenn es erste Piloten gibt, wo sowas funktioniert. Aber wenn man überhaupt schon mal, sagen wir, in kleinen Bussen mit einer regelmäßigen Taktung, vielleicht ohne Fahrschein, immer hoch und runter fahren kann, gibt verschiedene Ideen.
Gut, dann brauchen sie aber auch zwei Spuren.
So, ist jetzt die Frage, wie intensiv ist die Taktung, ne? Und wie groß sind die Busse, ne? Oder wie breit oder. Die Straße ist ja im Prinzip erstmal breit genug, um das aufzunehmen. Ob das schön ist, ist am Ende Geschmackssache. Und man sagt, ich kann mir auch vorstellen, dass man da nur flaniert. Ne? Aber ich muss aufgrund der Topografie, muss ich die irgendwie unterstützend erschließen. Also ich brauche da, muss sonst, ist ja nicht wie andere Straßen, die halt eben sind, wo man sagt, dann ist ja noch so lang. Also das ist schon eine schwierige Aufgabe. Und auch dazu muss man jetzt sehen, welche Ideen am Ende realisierbar sind und bezahlbar und auch
förderfähig, meinen Sie jetzt?
Auch förderfähig, auch das. Auch, ne?
Okay.
Ja, ja. Mhm. Also auch das sind ja komplexe Aufgabenstellungen.
Mhm. Das gehört natürlich mit zur Frage Mobilität in Mönchengladbach. Wenn diese Ideenskizze, die da existiert, flanieren auf der, als Endziel oder als Ziel am Ende, nicht Endziel, als Ziel am Ende eine Flaniermeile zu haben, die aber insbesondere die große Zahl der Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gar nicht erst bewältigen können, und dann auch noch die Bismarckstraße als Flaniermeile zu machen, das muss doch dem FDP-Menschen das Herz aufgehen lassen. Oder habe ich da jetzt eine falsche Tonlage gefunden?
Deswegen wollen wir uns auch so intensiv damit beschäftigen, weil uns das so in der Form, also man kann ja immer schöne Bilder malen, das ist auch gut, damit man mal eine Idee kriegt davon, sowas zu visualisieren. Aber ob das alles pragmatisch ist und ich sag mal auch die Haupterschließungsachse Bismarckstraße jetzt zur Flaniermeile mit dem Fahrradweg zu machen, wo sollen die Autos denn hin? Ja, also sie sind ja noch da. Solange wir Individualverkehr haben, muss man dafür auch eine Lösung haben. Und das ist auf den ersten Blick in den jetzigen Modellen für uns sicher nicht so umgesetzt, dass wir sagen, gefällt uns.
Naja, ich meine, die Überlegung ist, die haben eine Peak-Anlage als. Es gab ja so innere Erschließungsringe. Ne?
Natürlich.
Den gab es ja mal, ist zwar an einer anderen Stelle, aber.
Ja, es ist ja auch ein Ring, der ist aber natürlich relativ groß und relativ weit weg.
Ja, den gibt es ja nicht mehr. Ich meine, jetzt hier die Hermann-Pieck-Anlage meine ich jetzt und dann weiter Sternstraße.
Ja, genau.
Wobei das natürlich dann auch kein Ring werden wird.
Nee, also wie gesagt, der Ring ist dann sehr ausufernd. Ja. Ja, also ist nicht im klassischen Sinne ein Ring, der um die Innenstadt geht.
Ja,
ja. Da ist man schon ein bisschen weiter unterwegs. Also ich habe noch keine Lösung. Wir werden uns damit beschäftigen.
Mhm. Und wie wollen Sie denn den Fußverkehr oder den Radverkehr oder vielleicht sogar den ÖPNV fördern?
Ja, das ist ja die große Aufgabe generell bei allen Fragestellungen, die man jetzt hat, dass man sicher zu einer Veränderung des Modal Split kommen muss.
Den müssen wir erstmal wieder kennen, denn wir wissen nicht, welcher Moment gültig ist.
Ne? Ja, man muss halt gucken, wie sich der Individualverkehr entwickelt. Also Autoverkehr jetzt, der motorisierte Individualverkehr, sicher ist, und da gibt es ja auch Ansätze, die wir auch mittragen, die wir auch gut finden, den Radverkehr zu stärken, aber eben nicht an allen Stellen. So. Dann gibt es ja immer die Lösung, gibt es eine separate Spur auf der Straße oder gibt es vielleicht eine Parallelstrecke, ist das nicht die schlauere Lösung für den Radverkehr?
Mhm.
So, da hat, glaube ich, keiner die Weisheit gepachtet. Da muss man sich auch im Einzelfall wieder angucken, wie die Quartiere sind. Also Radfahrstraße, hier Wetterhaterstraße, finde ich okay von der Logik, von der Fortführung.
Mhm.
Aber das heißt ja nicht, dass man dann gar nicht mehr parken darf. Ne? So mal diese Kontrapunkte. Auch für die Anwohner muss man ja Lösungen auch haben. So, und insofern gibt es da, glaube ich, nicht immer Schwarz- und Weiß-Lösungen, sondern es sind immer sehr komplexe Aufgabenstellungen. Und ich bin froh, dass wir ein paar fähige Leute haben, die sich mit dem Thema Verkehr und Mobilität gut auskennen, die sich da auch...
Wer ist bei Ihnen?
Adanas zum Beispiel, ne, der ist da ist als Ratsmitglied in der Funktion jetzt auch, dass er, ich sag mal, federführend sein Thema sich
erfüllt
Ja, auch im Umweltausschuss und im Mobilitätsausschuss, der auch unser Sprecher ist.
Wenn Sie von der Radwegführung sprechen, dann sind wir sehr schnell beim Thema Radentscheid. Da ist die Begeisterung von Herrn Dahlmanns natürlich sehr stark eingeschränkt, so wie wir das mitbekommen haben. Da geht es ja um die Frage der Radinfrastruktur. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon damit befassen konnten, mit dem Radentscheid, mit den Forderungen. Wie stehen Sie zu so einer Vorgehensweise und auch zu den Inhalten?
Also ich habe ja gerade gesagt, ich glaube auch, dass man das, was man jahrelang nicht gemacht hat, nämlich auch an den Radverkehr zu denken, dass man das tut. Das passiert nach meiner Wahrnehmung jetzt. Immer wenn was neu geplant wird, ist das sehr, sehr breit aufgestellt, auch in Richtung Richtung Radwege, dass man das also vernünftig plant und auch die Radwege vernünftig anlegt. So, was den Radentscheid angeht, das ist natürlich eine sehr radikale Positionierung, finde ich, weil, ich sag mal, man natürlich sagen kann, ich will, dass jedes Jahr 20 Kilometer oder was ausgebaut werden und so, ist, glaube ich, die Grundforderung. Wenn man dafür dann 400 Millionen hat, kann man das machen. Wenn man die nicht hat, kann man das nicht machen. Die Alternative, die wir sehen, ist, immer wenn ich eine Straße anpacke, mache ich auch was für den Radverkehr. Und in den letzten Jahren, auch jetzt, insbesondere in der Zeit, was wir jetzt gesehen haben, sind, glaube ich, schon eine ganze Menge Dinge auch für den Radverkehr gemacht worden.
Mhm.
Und das wäre für mich auch der richtige Weg.
Ich denke mal, die 400 Millionen, so viel wert sind die Radwege derzeit nicht.
Wo kommt die Zahl her?
Ja, die sind... Ja. Die hat ja die Verwaltung vorgegeben.
Ja.
Ich glaube nicht, dass die jetzt schon mal geprüft worden sein könnten. Aber das ist egal. Die Vorgehensweise Radentscheid, wie sehen Sie das jetzt mal abgesehen von Ihnen als radikal bezeichneten Forderungen?
Ja, das, ja, also die sind ja sehr deutlich. Ich glaube, dass es halt nicht der richtige Ansatz ist, zu sagen, ich nehme jetzt einen Verkehrsweg raus oder ein Verkehrsmittel raus und positioniere das alleine, indem das gefördert wird und alles andere muss ich unterordnen. Das halte ich für einen falschen Ansatz. Ich würde das immer ganzheitlich betrachtet wissen wollen und nehme das auch so wahr, dass jetzt bei Verkehrsplanung das auch immer stattfindet. Also insofern ist ja jetzt nicht damit zu rechnen, dass keine Radwege mehr gebaut werden. Insofern sehe ich auch die Notwendigkeit für den Radentscheid nicht. Es ist politisch eine Forderung, es ist deutlicher positioniert, wenn man das so tut. Ich glaube aber, dass das mit dem Verfahren und der Vorgehensweise nicht verträglich ist, sondern der integrative Ansatz, das mit der Planung zu tun, halte ich für den richtigen Weg.
Aber das hängt natürlich dann sehr stark von der planenden Verwaltung ab.
Ja, aber ich nehme die unsere Verwaltung als sehr radfahrfreundlich wahr.
Dann sind wir beim Thema Bürgerbeteiligung. Das ist ja eine Art von Bürgerbeteiligung. Wie nehmen Sie die denn wahr in der Breite der Themenstellung?
Generell das Thema Bürgerbeteiligung.
Hier in Mönchengladbach.
Ja, es gibt ja immer mal wieder Themen, die besondere Aufreger sind, Schulen oder so, ja, die dann auch von dem einen oder anderen politisch unterstützt werden. Das ist, glaube ich, normales Geschäft. Ich glaube, dass es mit der Veränderung in der Gesellschaft mehr solcher Initiativen geben wird, unabhängig davon, wie erfolgreich die am Ende sind. Aber dass man sagt, ich habe hier eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Für uns ist Bürgerbeteiligung ein ganz hohes Gut, eine ganz wichtige Position. Und deswegen möchten wir auch nicht über Bürgerinitiativen, sondern das Verfahren, wie im Moment Bürgerbeteiligung gemacht wird, bei Baumaßnahmen, bei Straßenbaumaßnahmen, wie auch immer, Bettrater Straße, um mal als Beispiel zu machen. Das halten wir im Moment nicht für ausreichend, wie das gemacht wird.
Wie stellen Sie sich das vor?
Das weiß ich auch noch nicht. Ich habe also auch nicht da die Weisheit. Aber ich glaube, wir müssen anders machen. Wir wollen, dass das sehr viel stärker über die digitalen Medien läuft. Auch damit erreicht man nicht jeden. Es ersetzt auch keine Bürgerversammlung. Aber wenn ich, so wie ich das im Moment wahrnehme, so eine Befragung dann mache und habe dann 30 Teilnehmer da oder 30 Antworten, das ist ja nicht repräsentativ. Also das hat für mich einen Konstruktionsfehler. So, und deswegen wollen wir das Thema stärken. Auch darüber sprechen wir noch in der Ampel, wie der richtige Weg sein kann, das zu tun. Aber für uns ist das ein ganz wichtige Baustein.
Also ich sage mal so, die Frage richtet sich auch nicht so sehr nach Bürgerinitiativen oder Bürgerbegehren, sondern im normalen Geschäft.
Genau, darauf zielt das auch ab, dass man da, ich sag mal, das niedrigerschwelliger, nennt man das, glaube ich, ja, also einfacher macht für die Bürger, sich zu äußern, ihre Meinung abzugeben. Nicht jeder will das, nicht jeder kann das, aber dass man es, je einfacher es ist, das zu tun, und wenn ich sag mal, eine Haustürbefragung mache oder keine Ahnung, ne? Also ich entwickle jetzt gerade was hier am Tisch. Ne? Jedenfalls, das gehört gestärkt nach unserem Verständnis, damit die Leute früh genug die Möglichkeit haben, auch die Dinge, die sie betreffen, auch mit bewerten und beeinflussen zu können.
Also sagen wir, eher bewerten, weil beeinflussen wird ja dann immer die Politik sich das vorbehalten, den letztendlichen
Beschluss. Letztendlich formal ist da der letzte Beschluss, aber man ist gut beraten, wenn man da eine starke Position hat, über eine Initiative oder eine Positionierung über so ein Portal, ist gut beraten, das nicht zu ignorieren.
Oder besser oder zu fördern, besser.
Oder es ist gut, ne, im Umkehrschluss positiv formuliert, es zu fördern, ne, wenn ich so eine Position habe.
Sprachen also Bettrater Straße an. Frage des Parkens in Mönchengladbach. Haben wir Mönchengladbach roundabout 12 Parkhäuser, die zum überwiegenden Teil im Privatbesitz respektive in der privaten Verwaltung sind. Die sind aber gar nicht ausgelastet. Haben Sie da eine Idee, wie man das machen kann? Würde ja dann in der Konsequenz heißen, mehr Platz an der Straße, wenn Parkplätze weniger würden.
Wenn man das möchte, Parkraum verdrängen will, wenn man den anders nutzen will, muss ich den an anderer Stelle ja anbieten. Parkhaus kann da eine Lösung sein. Ich bin da aber jetzt nicht im Thema, wie Auslastung ist, wie viele wir haben und welche Modelle es da gibt. Aber das ist, irgendwo muss ja Autos ja hin. Insofern muss man da auch Lösungen anbieten.
Das wird ja dann wohl irgendwann mal zu einem Konzept Parken in Mönchengladbach kommen müssen. Da gibt es ja, glaube ich, sogar eine eigene Gesellschaft.
Eine eigene Gesellschaft, die BPMG oder so, glaube ich, die ja gemeinsam mit Busse auch die Parkplätze betreibt, aber zum Beispiel auch, glaube ich, die Tiefgarage.
In Reit.
Natürlich braucht man auch da zumindest für die Teilzentren Lösungen.
Wenn wir das Thema ÖPNV noch mal kurz ansprechen können. Wir haben in Mönchengladbach etwa 1200 Bushaltestellen. Wenn man als Haltestelle den jeweiligen Bussteig nimmt, die Barrierefreiheit dieser Haltestellen lässt überwiegend zu wünschen übrig. Wir liegen, glaube ich, mit barrierefreien Haltestellen irgendwo bei 20%, Oberhausen hat 85%. Nur mal um Zahlen zu nennen. Wenn unsere Recherchen stimmen, dann sind in den letzten Jahren keine Fördermittel beantragt worden. In den letzten 2 Jahren. Können Sie so nicht nachvollziehen. Aber da scheint also in der Struktur Nachholbedarf zu sein. Ist das für Sie ein Thema? Also für die FDP dann in dem Fall? Oder auch für Sie persönlich?
Ja, halte es natürlich für erforderlich, dass barrierefreier Ausbau erfolgt. Das ist auch eine Rechtsvorgabe. Wie schnell geht das und welche handwerklichen Fehler werden da vielleicht gemacht oder nicht? Ich bin da nicht sattelfest, was jetzt die Stückzahlen angeht. Ich glaube Ihnen das jetzt mal. Ich erlebe aber, dass kaum eine BV-Sitzung stattfindet, wo nicht über eine Haltestelle ausgebaut wird. Ich weiß jetzt nicht, ob es das an Kapazitäten liegt, ob es an fehlenden Fördermitteln liegt, wie auch immer. Und wenn die Quote in der Tat nur so niedrig ist, dann ist da sicher noch eine Menge zu tun. Bin ich aber nicht sprechfähig, ob und wie es da Planungen gibt, was Fördermittel angeht. Aber ich nehme den Hinweis gerne mal auf, da mal nachzufragen, weil das sicher eine... Das sind so Punkte, wo man sagt, die kann ich dann auch schlecht verarbeiten, wenn man sagt, es gäbe Fördermittel, aber aus irgendwelchen Gründen haben wir die nicht.
Nein, ich meine, Sie sind ja von dem Thema jetzt überfallen worden.
Deswegen, ich bin da jetzt nicht sprechfähig zu, aber generell ist es natürlich sinnvoll, wenn es Fördermittel gibt, die auch abzurufen und gezielt einzusetzen. Die Struktur in der Verwaltung ist ja dann immer ein bisschen komplexer. Wenn die Voraussetzungen gegeben werden müssen, dann redet man wieder über, dann muss man Mitarbeiter haben, die das auch machen können, dann muss der Stellenplan angepasst werden. Ne? Das ist ja immer so ein Rattenschwanz, der da dranhängt. Aber es ist natürlich sinnvoll, Fördermittel, gerade für solche elementaren Dinge, die ja zur wirklich funktionierenden Infrastruktur in der Stadt und auch für vernünftige Teilhabe für alle ja dringend erforderlich sind, das auch fokussiert zu tun.
Welchen Ausblick haben Sie bis zur nächsten Kommunalwahl für sich, für die Ampel? Wird sie bestehen bleiben?
Also ich bin kein Hellseher, aber mein Ziel ist jetzt nicht, die Ampel zu sprengen. Wir haben gut austarierte Kooperationsvereinbarungen, wir haben ein gutes Umgehen miteinander. Es gibt immer mal Punkte, wo man mal sehr unterschiedlicher Meinung ist, aber hat bisher immer noch einen Weg gefunden, da auch wieder zueinander zu finden. Und das auch im Sinne der Stadt dann, glaube ich, vernünftig zu lösen. Das ist auch mein Antritt. Also ich will da in die sicher großen Fußstapfen von Frau Finger treten, muss aber auch meinen eigenen Weg finden, was das Zusammenspiel mit den Kollegen angeht. Habe bisher den Eindruck, dass das ganz gut gelingt. Und erstmal haben wir noch genug auf dem Zettel, wenn man so in den Kooperationsvertrag guckt, was wir noch abarbeiten wollen. Die nächste wichtige Hürde sind sicher die Haushaltsberatungen für 2023. Wir werden auch eine Klausurtagung zu machen, um zu gucken, wo sind denn für uns die Schwerpunkte. Und dann wollen wir sehen, dass wir auch im nächsten Jahr möglichst viel von den Dingen, die wir realisieren wollen, auf den Weg gebracht haben.
Sollte es wieder einen Doppelhaushalt geben?
Es wird einen Einzelhaushalt geben, auch weil man im Moment, hat der Heck auch gesagt, glaube ich, besser auf Sicht fährt, weil so viele Unwägbarkeiten da sind. Wenn man jetzt einen Doppelhaushalt planen würde, da weiß man wahrscheinlich im Februar schon dann nicht mehr
Maßnahmen Nachbarsorgfalt haben müssen.
So, oder dass wir immer, ja, ob es Corona ist, ob es jetzt die Rahmenbedingungen sind, Energieversorgung, die ganze wirtschaftliche Entwicklung, das ist alles so ein bisschen Glaskugel gucken. Von daher ist, glaube ich, das auch die richtige Entscheidung zu sagen, den Kanzler so zu machen für 23.
Sie sprachen davon, dass Sie noch mit der Ampel noch eine ganze Menge Themen auf dem Zettel haben. Ein Thema dürfte auch sein, der Mitte nächsten Jahres, die Frage, wird die Stelle des Dezernenten ausgeschrieben oder nicht? Das ist eine politische Entscheidung.
Ja, aber haben wir nicht darüber gesprochen.
Da ist in der Ampel noch nicht darüber gesprochen worden. Was könnten Sie sich denn unter FDP-Gesichtspunkten vorstellen?
Ich möchte da zu Personal fragen, was die Dezernenten angeht, jetzt mich nicht festlegen. Ja, also, wie gesagt, wir haben auch in der Ampel in der Tat noch nicht darüber gesprochen. Man weiß ja in der Regel, wie das politische Geschäft so läuft. Wer die Mehrheit hat, bestellt einen Nachfolger. Ob das in dem Fall auch so ist, weiß ich nicht.
Okay. Herr Wien, danke für die Zeit und danke für das Gespräch.
Sehr gerne.